Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum neuen News-Update von Energate. Heute ist der 6. September. Wir zeichnen am Freitagmorgen auf. Und bei mir ist heute Ruben Bartke wieder. Hallo Ruben.
Ja, hallo. Guten Morgen.
Und wir haben heute jemand Neues in unserer Runde, und zwar Philipp Akoto. Philipp ist Teil unseres Essener Redaktionsteams. Philipp, ich freue mich, dass du da bist.
Ich mich auch. Guten Morgen.
Vielleicht magst du ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen, damit du dich unserem Publikum, unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen kannst.
Ja, ich bin seit 8 Jahren jetzt bei Energate und ich bin vor allem derjenige, der Unternehmensberichterstattung macht. Und jetzt Teil des neuen Markt- und Industrieteams. Und da viel unterwegs gewesen jetzt auch diese Woche, deswegen bin ich auch hier.
Super, genau das ist der Anlass, warum wir dich heute hier im Podcast dabei haben. Du warst nämlich beim VKU Stadtwerke Kongress, also der große Kongress der Stadtwerke Landschaft in Deutschland. Der hat stattgefunden, dieses Mal in Hannover, um, glaube ich, auch insgesamt die Vielfalt der Stadtwerke in Deutschland abzubilden. Ist das ein Kongress, der durchs Land zieht und immer mal wieder in einer anderen Stadt ist. Dieses Jahr war Hannover dran. Du bist aus dem Ruhrgebiet nach Hannover gefahren, um den Stadtwerken zuzuhören, ein Stimmungsbild auch einzufangen, natürlich die großen Themen, die dort diskutiert werden, für Energate abzubilden. Wie war denn die Stimmung so bei den Stadtwerken?
Ja, ich sag mal, heiter bis wolkig wäre zu positiv beschrieben. Das ist so ein bisschen so, dass der Unmut ein bisschen gewachsen ist durch die verschiedenen Warteschleifen, die es so gab. Irgendwie zum Beispiel das Wasserstoffkernnetz hat lange gebraucht, bis man da weitergekommen ist, oder auch die Kraftwerkstrategie. Und da ist so ein bisschen, merkt man, dass Ungeduld aufkommt. Gleichzeitig aber auf der anderen Seite ist der Tatendrang groß, bei den Transformationsaufgaben so ein bisschen auch wirklich ins Doing zu kommen und das weiterzutreiben und die Energiewende und die Wärmewende vor allem halt so umzusetzen. Das war so die Stimmung, gemischtes Bild, sag ich mal.
Ich glaube, das spürt man allen Teilen, ja, dass so langsam, aber sicher die Geduld auch mit der Politik, mit der Ampelregierung verloren geht. Ein großes Thema ist sicherlich die Kraftwerksstrategie. Das Wasserstoffkernnetz, ja, da klagen auch viele Akteure, dass sich das doch schon relativ lange hinzieht. Wir kommen aber da gleich nochmal drauf bei einem zweiten Themenblock, über den wir heute sprechen wollen, dass das Wasserstoffkernnetz zumindest jetzt auf der Zielgeraden ist und Ende September dann die finale Entscheidung dann dazu fallen soll. Aber du hast ja die anderen Themen auch mit angesprochen. Ganz zentral ist, glaube ich, mittlerweile bei den Stadtwerken das Thema Wärme. Klar, wir gucken zurück. Wir hatten diesen riesen Zoff um das Gebäudeenergiegesetz. Jetzt ist ja die kommunale Wärmeplanung eher als erster Schritt auf dem Weg. Die großen Kommunen müssen bis Mitte 2026 ihre kommunalen Wärmepläne arbeiten. Die kleineren Kommunen dann bis 2 Jahre später, 2028. Das heißt aber, alle sind jetzt mittlerweile losgelaufen, befassen sich damit. Und ich glaube, vielen Stadtwerken, Kommunen wird auch so langsam bewusst, was im Wärmemarkt ja doch für ein enormer Umbau bevorsteht.
Genau, da haben wir einmal das Thema, was machen wir mit den Gasnetzen, die wir schon im Boden haben? Die sind ja teilweise gar nicht so alt. Und da wünscht man sich, das hört man immer wieder, dass dann auch doch Wasserstoff mitgedacht werden darf oder soll. Und da sagt man aber auch, das Gebäudeenergiegesetz, Paragraph 71k, würde da Stand jetzt noch dagegen sprechen. Müsste unbedingt geändert werden. Und das andere große Wärmethema ist halt eben der Fernwärmeausbau. Der soll ja, da soll das Fernwärmenetz irgendwie verdreifacht werden. Und ist dann in der Gesetzgebung zu viel Bürokratie noch drin, war so das Klagen.
Das sind natürlich klar die zentralen Themen, die momentan diskutiert werden. Klar, es steht einerseits die Frage, was passiert eigentlich mit den Gasnetzen in der Zukunft. Es gibt natürlich schon gerade bei den Gasnetzbetreibern ein großes Anliegen, auch größere Teile der Gasnetze zu erhalten. Aber auch da ist, glaube ich, mittlerweile viel Realismus eingekehrt und das Bewusstsein gewachsen, dass die Gasnetze der Zukunft bei Weitem nicht mehr so groß sein werden, wie die Gasnetze es heute sind. Da steht sicherlich ein Schrumpfungskurs bevor. Die Frage ist natürlich, wie kann man das dann umsetzen, wenn nach und nach immer mehr Haushalte, immer mehr Verbraucher sich vom Gasnetz abkoppeln? Was bleibt dann übrig? Und irgendwann muss natürlich eine Entscheidung fallen, einen bestimmten Strang zum Beispiel stillzulegen, auch wenn noch einzelne Verbraucher gegebenenfalls dranhängen. Und da wird momentan ja am regulatorischen Rahmen gearbeitet. Was man aber auch sagen muss, das ist eine völlig neue Situation, der sich auch die Regulatorik, der sich die Gesetzgeber auch erstmal anpassen muss.
Ja, stimmt. Trotzdem ist da auch da, hat die Zeit irgendwie so ein bisschen auch Ungeduld hochkommen lassen, weil das ist ja so ein Multitasking. Die Stadtwerke machen ja alles das, was wir besprochen haben jetzt heute. Und dann spürt man mehrere Schmerzpunkte, sage ich mal. Und das ist einer davon. Und je nachdem, welches Stadtwerk wo gerade ein großes Thema hat, also bin ich ein großer Fernwärmenetzbetreiber, habe ich ein Gasnetz, das ist dann so eine Gemengelage.
Mein Eindruck aus meinen Gesprächen mit den Stadtwerken ist, dass es ja auch praktisch betrachtet ein Ressourcenthema ist. Stadtwerke müssen sich überlegen, in der Unternehmensentwicklung arbeiten eine begrenzte Zahl an Personen. Wo setzen sie diese Leute drauf an? Das gilt natürlich auch für die praktischen Teams, die Ingenieure, die dann umbauen. Da braucht man schon eine klare Priorisierung. Kümmert sich jetzt zuerst um das Stromnetz, was ja auch verändert werden muss in einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß. Ist es die Wärmewende, die man jetzt vorrangig vorantreibt? Und da ist, glaube ich, auch die Prio-Liste, die die Politik den Stadtwerken da gerade ins Buch schreibt sozusagen, nicht ganz klar erkennbar, weil wir ganz viele Baustellen haben und alle sind ganz furchtbar dringend, wenn man mal auf das Tableau guckt. Schwierig.
Und dazu kommt natürlich ein großer Schmerzpunkt mit dem Thema Finanzierung, weil es stehen natürlich Milliardeninvestitionen an, die die Unternehmen jetzt in die Energietransformation investieren müssen. Ein großer Teil davon entfällt eben auch auf die Netzinfrastruktur, auch auf den Aufbau der Wärmenetze, der Fernwärmenetze. Und das ist ja auch ein Thema, was die Stadtwerke enorm umtreibt, weil viele Kommunen diese Mittel gar nicht zur Verfügung stellen können und die Stadtwerke jetzt händeringend nach Investoren suchen.
Ja, und da hat der VKU dann auch wieder mal darauf hingewiesen, dass der Haushalt 25 mit dem KTF sehr viele Lücken hat, die nicht gut aussehen aus der Sicht der Kommunalwirtschaft. Und andersrum hat man aber auch gemerkt, dass einzelne Stadtwerke sich auch da schon auf den Weg machen, Finanzierungskonzepte hinzukriegen, weil man einfach hier und da nicht wirklich warten kann und dann, dieser kreative Ingenieursgeist, den man in vielen Stadtwerken halt hat, auch an der Stelle zum Tragen kommt. Und gleichzeitig ist aber auch so, dass ganz viele darauf hoffen, dass so eine Lösung kommt, wie der VKU und andere selber vorgeschlagen haben, nämlich diese Energiewendefonds, dass man halt einfach ein Credo ist, ohne Förderung, ohne Unterstützung wird es nicht gehen.
Ruben, das führt ja eigentlich auch sehr gut zu den Themen, die wir in unserer Sommerserie, die wir jetzt in den letzten Wochen bei Energate hatten, denn das Thema Finanzierung war da ja auch ganz zentral. Ich habe mit den Stadtwerken Pasewalk unter anderem gesprochen, die ein staatliches Bürgschaftsmodell auch vorgeschlagen haben. Genau. Möglicherweise auch als Alternative zu so einem Fondsmodell, dass man einfach sagt, wir brauchen eine staatliche Absicherung, die würde uns total helfen. Dann würden auch die lokalen Banken uns möglicherweise die Mittel, die wir benötigen, zur Verfügung stellen, wenn da quasi eine staatliche Instanz dahinter steht und es abgesichert ist, dass im Zweifelsfall, wenn es zum schlechtesten Fall kommen sollte und ein Stadtwerk ausfällt, dass da der Staat einspringt. Dieses Modell gab es wohl auch schon, als die ehemaligen DDR-Netze überführt worden sind. Und da hat der Geschäftsführer der Stadtwerke Pasewalk auch betont, das hat funktioniert. Wir haben keine Subventionen dafür gebraucht. Und das ist ein Modell, das man auch in Zukunft wieder erwägen sollte.
Was ich auch viel gehört habe in dieser Debatte, wenn man mit Stadtwerken über die Herausforderungen bei der Finanzierung spricht, dass es erstmal oder inzwischen, muss man vielleicht sagen, keine Denkverbote mehr gibt. Also die Herausforderung ist so groß, dass man wirklich über alles nachdenkt. Das hat Philipp ja auch eben angedeutet. Aber was heißt das konkret? Was ich so gehört habe, ist natürlich, dass man darüber nachdenkt. Also man zapft natürlich zuerst seine Gesellschafter an. Das sind die Kommunen. Da sind die Mittel bekannterweise begrenzt. Dann guckt man vielleicht in den Markt, was für mögliche Geldgeber gibt es noch. Dann kommt man zu dem Thema Investoren. Also gibt es Modelle, dass man weitere Kapitalgeber hinzuzieht, das gibt es auf Ebene von Einzelprojekten durchaus schon. Auch darüber wird an vielen Stellen nachgedacht. Und es gibt auch noch kreativere Lösungen, wie zum Beispiel Bürgerbeteiligungsmodelle, die an vielen Stellen auch in Erwägung gezogen werden. Zum Beispiel denken wir an ein Nahwärmenetz, dass man Anwohner vielleicht irgendwie auch an so einem Projekt finanziell beteiligen kann. Da ist mir jetzt noch nicht bekannt, dass solche Projekte tatsächlich schon spruchreif sind, aber es zeigt, über was da nachgedacht wird. Klar ist aber auch, und das habt ihr zwei auch eben deutlich gemacht, es wird irgendwie auch eine politische Lösung geben müssen. Das Ganze wird nicht allein privatwirtschaftlich ins Rollen kommen, sondern da muss die Politik tätig werden und klar, der VKU, das ist dessen Thema und das Thema von vielen anderen natürlich auch. Da laufen gerade viele Diskussionen.
Natürlich, Philipp hat das berichtet, die Stadtwerkelandschaft, die gesamte Energiewirtschaft blickt natürlich auf die Politik, auf die Regulierung, weil da natürlich auch unheimlich viel passiert. Und aus dem Grunde haben wir den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, vor kurzem zu uns in die Redaktion nach Essen eingeladen. Er ist unserer Einladung gefolgt, hat uns dort besucht und wir haben ein längliches Gespräch mit ihm geführt, das wir jetzt in dieser Woche veröffentlicht haben. Und er hat uns so seine Agenda jetzt, die gerade so auf seinem Tisch liegt, nochmal vorgestellt. Er war auch letztes Jahr im November bei uns beim Energate Forum in Berlin. Da hat er auch schon mal gesagt, also das Jahr 2024, das Jahr 2025, da wird es richtig Action geben bei der Bundesnetzagentur, weil die Bundesnetzagentur neue Kompetenzen zugewiesen bekommen hat durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs und jetzt viele Entscheidungen erstmal in Alleinverantwortung treffen muss, viele Regulierungen, die den Strommarkt und den Gasmarkt betreffen. Und da hat uns Klaus Müller seine Agenda vorgestellt. Einzelne Themen haben wir gerade auch schon ganz kurz angesprochen, unter anderem das Wasserstoffkernnetz. Ruben, deine Meldung dazu ist gestern bei uns erschienen. Was sind so deine Kernpunkte, die du aus dem Gespräch mitgenommen hast?
Also erstmal vielleicht so für den Eindruck, Klaus Müller kam bei uns in die Redaktion und er hat absolut den Eindruck vermittelt, dass er hat viele Baustellen, ist sich darüber im Klaren und er begegnet dem mit sehr viel Demut, kann man vielleicht sagen. Er ist da sehr engagiert und es ist auch deutlich geworden, er sucht in allen Fragen wirklich auch die Diskussion mit der Branche. Er geht da keinem Gespräch aus dem Weg. Er geht da auch dem Gespräch mit der Energate-Redaktion offenkundig nicht aus dem Weg, was uns natürlich auch an der Stelle sehr freut. Und zu seiner Agenda muss man sagen, da hat er eigentlich ganz schön selbst eine kleine Prioritätenliste erstellt, sortiert nach Komplexität und Fortschritt. Die beginnt bei komplex und endet bei hochkomplex. Also es gibt, wenn man mit der Bundesnetzagentur spricht, es gibt einfache Lösungen, einfache Themen gibt es nicht. Ganz oben oder sagen wir mal der schwerste Brocken, den Klaus Müller gerade mit sich herumträgt, wenn man so will, das ist ein sehr spezielles Thema, über das wir auch in der vergangenen Woche schon gesprochen haben. Das ist die Reform der Netzentgelte für die Industrie. Da ist es so, da steht der ganze Prozess noch am Anfang. Da ist aber auch Druck auf dem Kessel, weil es um Entlastung für die Industrie geht, die aus Sicht der Industrievertreter natürlich unbedingt beibehalten werden müssen. Und Da, zugleich ist das ganze Thema Neuland für die Bundesnetzagentur, das hattest du angesprochen, Chris, das ist eine von den Themen, die neu auf dem Aufgabenzettel der Bundesnetzagentur stehen. Und das ist sicherlich erstmal so das schwierigste Thema, wo Klaus Müller, das ist deutlich geworden, auch noch ein paar Fragezeichen inhaltlich hat.
Da kommt wirklich viel auf die Bundesnetzagentur zu, das muss man ja einfach mal sagen. Also einerseits in bereits etablierten Prozessen eine neue eigene Verantwortung, weil viele Dinge, die früher im Bereich der Stromnetzentgelte, des Stromnetzzugangs und das gleiche eben auch beim Gas früher durch Verordnung festgelegt worden ist, durch das Bundeswirtschaftsministerium oder durch den Gesetzgeber im Prinzip, durch das Parlament auch. Das ist jetzt neues Hoheitsgebiet der Bundesnetzagentur, muss also eigene Entscheidungen treffen, die auch viel besser begründen. Und dann kommen eben auch neue Themen dazu, wie unter anderem das Wasserstoffkernnetz. Da hat uns Klaus Müller eben gesagt, bis Ende September soll da jetzt die Entscheidung darüber getroffen werden. Und dann soll der Aufbau des bundesdeutschen Wasserstoffkernnetzes endlich losgehen. Er war da aber auch ganz stolz eigentlich, kann man auch sagen, dass er
absolut
betont hat, nach den Niederlanden und Belgien ist Deutschland dann das dritte Land, das so ein Wasserstoffnetz aufbaut. Ja. Er hat auch nochmal betont, da gibt es ja jetzt in einzelnen Punkten noch ein paar Streitigkeiten, wo kommt noch ein Netz hin, wo nicht. Hat er auch nochmal sehr klar gemacht, liebe Leute, lasst uns doch jetzt mal den ersten Schritt machen. Ich verstehe auch, dass es da noch einzelne Punkte gibt, aber das ist ein Plan, der fortwährend fortgeschrieben wird. Und alle Anliegen, die da noch vorgebracht werden, die können wir dann immer noch mit aufnehmen in den nächsten Prozessschritten.
Ja, du hast stolz gesagt. Ich glaube, das Wort hat er selber nicht verwendet. Aber es war deutlich zu hören, bei dem Thema war ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen dabei. Da ist er, glaube ich, ganz zufrieden. Anderes Thema, mit dem er sehr zufrieden ist, das ist das Thema Regionalisierung der Netzentgelte. Da gibt es inzwischen ja auch eine Festlegung, womit die Bundesnetzagentur sozusagen eine Komponente in die Netzentgeltsystematik einführt, die eine stärkere Energiewende Belohnung, wenn man so will, einführt. Das heißt also, die Netzgebiete, die bei dem Anschluss von erneuerbaren Energien sich besonders hervortun, sollen künftig bei den Netzentgelten entlastet werden. Wie gesagt, die Festlegung ist da jetzt drin. Jetzt muss das Ganze eigentlich nur noch mit Zahlen unterfüttert werden. Das funktioniert über einen Wälzungsmechanismus, der neu ist. Und da ist jetzt die große Frage, von welchen Volumen, von welchen Summen reden wir hier? Das wird dann in den kommenden Monaten, denke ich mal, dann auch nochmal mit den entsprechenden Zahlen unterfüttert. Aber auch da ganz klar, das ist eine der kleineren Baustellen. Da war deutlich Zufriedenheit bei Klaus Müller wahrzunehmen.
Zu der größten Baustelle habe ich gestern Abend auch die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur gehört, Barbie Haller. Die war eingeladen, weil der Übertragungsnetzbetreiber Amprion 100 Jahre Höchstspannungsnetz gefeiert hat. 1924 ging die erste Höchstspannungsleitung in Deutschland ans Netz und Vorgängerunternehmen von Amprion waren daran beteiligt. Und da hat sie genau bei diesem Punkt Industrierabatte bei den Netzentgelten, finde ich, ziemlich klare Kante gezeigt, weil sie hat betont, in der Vergangenheit war es gewünscht, dass große Stromverbraucher möglichst konstant, möglichst band, wie man sagt, Strom abnehmen und verbrauchen, damit eine gute Planbarkeit, eine Verlässlichkeit gegeben ist. Und das passt heute einfach nicht mehr ins System. Das hat sie sehr deutlich gemacht, weil da ist natürlich eine Debatte darüber jetzt entbrannt. Die Chemieindustrie hat sich zum Beispiel zuletzt gemeldet und hat gesagt, unsere Prozesse erlauben keine Flexibilitäten. Wir fahren sehr konstant. Wir können uns an ein System mit Schwankungen eigentlich nicht anpassen. Und wir können im Prinzip dann im Gegenzug nicht eine Strafe dafür bezahlen, dass wir das nicht können. Das sind nun mal unsere Prozesse. Die wehrt sich da sehr deutlich. Und genauso deutlich war eigentlich Barbie Haller bei dem Termin, dass sie gesagt hat, ja, dieses Band passt nicht mehr. Wir brauchen Flexibilität und das wird auch die Maßgabe der künftigen Regulierung.
Absolut. Klaus Müller hat das Thema ja im Interview auch erwähnt und ich glaube, das Thema Flexibilisierung ist gesetzt. Er hat dann den Ball so ein Stück weit an der Stelle auch nochmal ins Bundeswirtschaftsministerium gespielt. Er hat klargestellt, er kann und er darf mit dem Thema Netzentgelten keine Industriepolitik betreiben. Das heißt, ein Fördermechanismus, der über die Netzentgelte läuft, die nun mal jetzt nicht mehr ins Hoheitsgebiet der Politik gehören, ein Fördermechanismus über Netzentgelte, das geht nicht. Das ist EU-beihilferechtlich auch nicht konform. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass die politische Sphäre sich neue Fördertatbestände überlegt, um die inflexible Industrie, sage ich an der Stelle mal, ein Stück weit wieder zu entlasten. Das heißt, hier findet gerade eine Trennung statt, Netzentgeltsystematik und industriepolitische Förderung, / Entlastung der Industrie. Das sortiert sich gerade komplett neu.
Da hat er auch relativ deutlich gesagt, dass das eine Angelegenheit für den Haushalt ist, für den Bundeshaushalt, wenn man Industrie entlasten will. Das kann nicht seine Aufgabe sein, sondern das muss dann von anderer Stelle kommen. Haushalt ist auch ein Thema für unseren drittes größeres Thema, ja, durchaus auch nochmal ein weiteres Highlight in dieser Woche. Wir hatten am gestrigen Tag einen Digital-Talk zum Thema Kraftwerksstrategie nochmals. Hatten wir zu Jahresbeginn nochmal. Wir haben das Thema jetzt wieder aufgegriffen, weil im Juni neue Eckpunkte zur Kraftwerksstrategie erschienen sind, über die wir hier auch gesprochen haben. Und das haben wir zum Anlass genommen, um da jetzt nochmal drauf zu gucken, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, wir haben eigentlich gedacht, dass vielleicht in der Zwischenzeit noch ein paar weitere Konkretisierungsschritte dazu erfolgen, dem war noch nicht so.
Das ist tatsächlich dann ein laufender Prozess, der sich weiterhin fortsetzt, aber es gibt ja Gott sei Dank immer was zu diskutieren. Chris, ich glaube, du warst auch mittendrin dabei. Inwiefern sind denn bei dem Thema, also kann man sagen, dass die Fetzen fliegen bei dem Thema oder ist da jetzt das, was wir vorhin hatten, erstmal in allererster Linie eine abwartende Haltung zu spüren?
Nee, die Fetzen fliegen nicht. Ich glaube, das kann man relativ deutlich sagen. Und erstmal gibt es bei allen Beteiligten einen Grundkonsens. Und da sind wir bei einem Thema, das Philipp vorhin schon mit in die Diskussion reingebracht, absolut wachsende Ungeduld. Mhm. Wir hatten in dem Talk unter anderem Thorsten Kramer, Chef des ostdeutschen Kraftwerksbetreibers LEAG dabei. Mit dem hatte ich im Februar bei der eWorld ein Interview geführt und er hat damals noch gesagt, naja, ich bin sehr zuversichtlich, dass vor dem Sommer die erste Kraftwerksausschreibung noch stattfindet. Das hat sich bei ihm wirklich total gedreht. Also das hat man gestern auch in dem Talk gemerkt, war ziemlich frustriert. Mhm. Er hat die Zuversicht eigentlich komplett verloren, weil er gesagt hat, er glaubt auch momentan gar nicht daran, dass es Anfang 2025 schon passieren wird, vielleicht eher im zweiten Quartal. Und wenn es richtig schlecht läuft, dann klappt das vor der Bundestagswahl gar nicht mehr. Wir hatten noch Jörg Jasper von ENBW im Talk dabei. Der war da ähnlich frustriert. Dann hatten wir Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, noch in unserer Runde mit dabei, die natürlich ein bisschen einen anderen Blickwinkel reingebracht hat. Ja, da könnte man natürlich sagen, boah, da gibt es durchaus ein paar Streitthemen. Aber es war dann doch die einhellige Meinung einfach, es muss jetzt endlich was passieren, es muss vorangehen. Und zwar eben bei den zwei Bausteinen, einmal Kraftwerksstrategie und dann auch gleich den nächsten Schritt mitgedacht, Überführung des ersten Schritts Kraftwerksstrategie dann auch in den Kapazitätsmarkt. Und da wurde ganz viel darüber diskutiert. Bei der Kraftwerksstrategie gibt es vielleicht einen kleinen Knackpunkt, einen kleinen Streitpunkt zwischen einem Betreiber ENBW, der im Süden Deutschlands angesiedelt ist, und der LEAG, die im Osten Deutschlands angesiedelt ist, weil momentan ist in den Eckpunkten angedacht, dass es einen Regionalisierungsbonus geben soll, der dafür sorgen soll, dass die Kraftwerke vor allem im Süden und Westen errichtet werden, weil dort ist eben bisher wesentlich weniger erneuerbare Energie entstanden, als es im Norden und im Osten der Fall ist. Da hat Thorsten Kramer einen Vorschlag zur Güte gemacht. Er hat gesagt, man kann doch einfach die Ausschreibung auch voneinander trennen. Machen wir eine für den Süden und den Westen und eine für den Norden und den Osten. Ich glaube, da waren sich beide Akteure, der Kraftwerksbetreiber, auch einig, dass der Bedarf im Südwesten größer ist als im Nordosten, aber dass es trotzdem auch gerade im Norden und im Osten durchaus einen Bedarf gibt, auch künftig größere Kraftwerksblöcke zu betreiben. Da gab es jetzt keinen Streit in dem Punkt. Ja, und auch der ENBW-Vertreter hat gesagt, das kann man machen. Das ist natürlich erstmal ein interessanter Vorschlag, muss man natürlich aber auch ein bisschen darauf achten. Das ist ja ein Ausschreibungsmodell. Das heißt, die Idee dahinter ist, wir sorgen in diesen Ausschreibungen auch für einen gewissen Wettbewerb, der dafür sorgen soll, dass da keine zu hohen Kosten entstehen. Wenn man natürlich jetzt eine Ausschreibung macht für den Norden und Osten, da wird vor allem die Leer zum Zuge kommen. Für so viel mehr Akteure gibt es da momentan nicht, die in Nord- oder Ostdeutschland Kraftwerkspläne haben. Also guter Vorschlag aus Sicht der Kraftwerksbetreiber, aber wahrscheinlich keiner, der sich realisieren lässt in der Praxis, weil die Politik da mitgeht. Und dann haben wir aber auch relativ schnell gemerkt, dass die Akteure alle mit den Hufen scharren, um jetzt auch zügig in die Diskussion über einen Kapazitätsmechanismus, Kapazitätsmarkt zu kommen. Das lag sicherlich auch daran, dass wir Simone Peter mit in der Runde haben, die jetzt keine direkte Akteurin in der Kraftwerksstrategie ist. Sie wäre es gerne gewesen. Ihr Parteifreund Robert Habeck im Bundeswirtschaftsministerium hat aber die erneuerbaren Energien bei der Kraftwerksstrategie Stand jetzt komplett außen vor gelassen. Also es gibt keine angedachten Kapazitäten für Biogas zum Beispiel. Oder die KWK, die teilweise eben auch mit Biogas zum Beispiel betrieben werden kann. Also da ist sicherlich eine gewisse Enttäuschung da, aber sie hat natürlich dann auch die Diskussion relativ schnell in Richtung Kapazitätsmechanismus gelotst, weil sie sagt, okay, das ist dann ein Instrument, das sehr viel mehr Technologien anspricht, das sehr breit aufgestellt sein muss, das die unterschiedlichsten erneuerbaren Technologien und deren Flexibilitätspotenziale berücksichtigt, das auch Speicher integriert, Lastmanagement. Und auch bei dem Thema gibt es ja momentan eine durchaus lebhafte Diskussion, die jetzt wahrscheinlich aufkommt. Und du hast gefragt, hat es gefetzt? Ja, beim Thema Kapazitätsmarkt könnte es tatsächlich ein bisschen fetzen in den nächsten Wochen.
Okay, jetzt hattest du das Thema Regionalisierung und das Thema Rolle der Erneuerbaren angesprochen. Und jetzt zuletzt noch den Kapazitätsmarkt. Gab es sonst noch weitere erkennbare Streitpunkte?
Naja, gerade eben das Thema Kapazitätsmarkt, weil da läuft gerade eine Diskussion, wie wird der organisiert? Und da gibt es im Prinzip zwei Modelle. Man sagt, man macht einen zentralen Kapazitätsmarkt und der funktioniert dann genauso, wie die Kraftwerksausschreibungen jetzt angedacht sind. Es gibt eine staatliche Institution. Auch darüber haben wir mit Klaus Müller gesprochen von der Bundesnetzagentur. Das ist durchaus wahrscheinlich, dass das eine Aufgabe ist, die ihm auch neu zufällt, dass eben eine Institution im Auftrag des Staates zentrale Ausschreibungen macht und sagt, wir brauchen so und so viele Flexibilitätsoptionen. Das schreiben wir aus, wir machen einen Wettbewerb und sammeln dann alle Anlagen, Technologien ein, die im Markt verfügbar sind, in dem Umfang, den wir gerade brauchen. Das Gegenmodell ist, dass nicht der Staat der zentrale Akteur ist, sondern dass man eigentlich der Energiebranche tatsächlich mehr Verantwortung gibt, indem man das verteilt auf die regionalen Stromunternehmen, auf die sogenannten Bilanzkreisverantwortlichen, dass man das deutlich dezentraler organisiert, kleinteilig. Und könnte man meinen, ja, das ist so ein Modell, da ist die Energiewirtschaft bestimmt dabei, ist sie aber nicht, kann man sagen. Am heutigen Freitag läuft die Frist aus, indem die Verbände, die ganzen Unternehmen Stellung nehmen können zu den ersten Vorschlägen des Bundeswirtschaftsministeriums zum künftigen Kapazitätsmechanismus. Und da zeigt sich der BDW als Energieverband, spricht sich für ein zentrales Modell aus und der VKU als Stadtwerkeverband möchte gern ein kombiniertes Modell aus dezentral und zentral. Und das ist bemerkenswert, dass die beiden Verbände, die sonst oft versuchen, mit einer Stimme zu sprechen, dass da die Positionen momentan auseinandergehen. Das Bundeswirtschaftsministerium bevorzugt momentan auch eher das kombinierte Modell. Jörg Jasper von der ENBW hat gestern gesagt, er fürchtet ein Stück weit Ineffizienzen, weil das natürlich ein total verteiltes Modell dann ist. Es wird sehr, sehr viele Akteure geben. Komplexität ist definitiv ein Thema. Es kann auch eine gewisse Überforderung dann bei den Verantwortlichen geben. Das System ist jetzt schon komplex. Wenn man darauf guckt, wie funktioniert jetzt schon der ganze Ausgleich im Energiesystem, gibt es ja auch sehr, sehr viele Akteure, die auf unterer Ebene erstmal jeweils den Folgetag vorplanen, gucken. welche Erzeugung haben wir am Folgetag, welche Last haben wir, welches Wetter haben wir am Folgetag. Die machen jeweils dann einen Fahrplan, den sie an die Übertragungsnetzbetreiber weiterreichen. Die Übertragungsnetzbetreiber sammeln das, gleichen dann wieder Differenzen aus. Also jetzt schon ein unheimlich komplexes Modell. Kann man sagen, ja komm, dann macht ein bisschen mehr Komplexität vielleicht nicht mehr viel aus. Aber ja, wir haben auch in der Stadtwerke-Serie im Sommer gehört, viele Stadtwerke japsen jetzt schon, sagen auch jetzt schon, die bürokratischen Lasten, die wir haben, die sind enorm. Wir kommen kaum noch mit. Jetzt käme hier nochmal ein neues System rein. Also man merkt, es gibt Vor- und Nachteile. Und darüber wird jetzt in den nächsten Wochen bestimmt hitzig debattiert. Und für uns eine schöne Sache zu gucken, wie sich BDIW und VKU in der Frage weiter sortieren.
Und viele andere Marktakteure ja auch. Diese Diskussion werden wir natürlich weiterhin eng begleiten. Und wie du sagst, dadurch, dass ja aktuell so ein bisschen die Branche bei dem Thema im Wartestand ist, wird sie uns vielleicht auch länger erhalten bleiben, als den meisten lieb ist. Wie geht es denn weiter bei der Kraftwerksstrategie oder bei dieser ganzen politischen Diskussion?
Ja, das weiß keiner. Das kann man mal ganz klar sagen. Das hängt natürlich extrem von der Politik ab. Also ich habe gestern in unserem Digital-Talk nochmal zurückgeguckt. Wir haben mittlerweile fast 200 Meldungen zum Thema Kraftwerksstrategie. Die erste Meldung vom 1. Februar 2023, da hat uns Robert Habeck in die Feder diktiert. Bis Mitte des Jahres soll die erste Ausschreibung irgendwie starten. Ja, das ist jetzt 18 Monate her, es ist immer noch nichts passiert. Die Branche wartet sowohl beim Thema Kraftwerksstrategie, die in ein Kraftwerkssicherheitsgesetz überführt werden soll, jetzt noch auf eine Konsultation oder ein Konsultationspapier, dass es endlich losgeht. Da ist aber auch weiterhin auch eine Genehmigung der Europäischen Kommission ausständig. Also da gibt es noch viele Fragen. Die Branche wartet mit viel Ungeduld. Und überschattet ist das Ganze natürlich auch momentan von der gesamtpolitischen Lage. Es gab zuletzt Stimmen aus der FDP, die gesagt hat, ja, wir gucken jetzt mal noch bis zur Landtagswahl in Brandenburg, die am 22. September passiert. Dann sortieren wir uns nochmal neu. Es ist eben jetzt nicht gewiss, ob die Legislaturperiode tatsächlich eben noch bis zum nächsten Herbst andauert oder ob es vorher schon zu einem Bruch der Koalition und dann zu einer etwas früheren Neuwahl kommt. Und da ist natürlich die Sorge groß, wenn das passiert, dann wird dieser ganze Prozess der ganzen energiewirtschaftlichen Weichenstellung, die werden natürlich auch erstmal ausgebremst. Und nicht da, wo die Bundesnetzagentur aktiv ist, die ist eigenständig, die darf weiter entscheiden, aber eben diese gesetzlichen Prozesse, da gehört die Kraftwerksstrategie dazu und auch der Kapazitätsmechanismus. Ja, man weiß es nicht, wie es weitergeht. Es ist ein Warten. Es kann jeden Moment weitergehen. Es kann auch sein, dass wir aus dem Podcast rausgehen und in unserem Posteingang ein Konsultationspapier finden. Es kann aber auch nicht sich bis zum Jahresende hinziehen. Keiner weiß es. Vielleicht der eine oder andere aus dem Bundeswirtschaftsministerium könnte mehr wissen. Wir bohren weiter nach, bleiben am Thema dran.
Genau, absolut.
Gut, vielen Dank, ihr zwei, für eure heutige Mitwirkung an unserem Podcast. Philipp, du warst das erste Mal dabei. Die Technik hat noch nicht ganz so geklappt, wie wir uns das normalerweise natürlich wünschen. Deshalb warst du noch mit so einem ganz normalen Headset bei uns heute dabei. Ich hoffe, die Tonqualität war hoffentlich trotzdem einigermaßen okay. Beim nächsten Mal hast du dann auch richtige Podcast-Technik. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du wieder dabei bist. Ja. Ruben, dir auch vielen Dank. Du bist regelmäßig dabei. Hat auch diese Woche wieder Spaß gemacht. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Dankeschön. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.